SRF 2 Kultur.
Und was machen die Wetterfrösche? Bleiben im Glas sitzen, denen ist es auch zu kalt. Und ich denke, selbst die Wetterschmöcker haben nicht geahnt, dass Ostern dieses Jahr tatsächlich kälter wird als das letzte Weihnachten. Tja, da mögen wir noch so schimpfen, kulturhistorisch könnte das Ganze interessant werden, dieser winterliche Frühling 2013. Einer, der jahrzehntelang geforscht hat über das Klima und seinen Einfluss auf die Kultur, das ist der emeritierte Berner Umwelthistoriker Christian Pfister. David Vogel hat sich mit ihm über die Kälte und ihren Einfluss auf die Kunst unterhalten.
Herr Pfister, seit Jahrzehnten forschen Sie zum Thema Klima, Umwelt und Kultur. Dieser Winter ist so hartnäckig, Schnee und Dauerfrost bis Ostern. Ist das eine Anormalität oder doch Kuro normal?
Das kommt darauf an, welche Zeitperiode man dem Kuro normal zugrunde legt. Ich würde sagen, wenn man etwas weiter zurückblickt, weiter als die letzten 20 Jahre, sind solche Ausreißer immer wieder eingetreten. Wir sind von den relativ warmen Winter- und Frühjahrsperioden der letzten 20 Jahre her verwöhnt. Und was uns besonders zu schaffen macht, ist die anhaltende Sonnenarmut, die ist tatsächlich extrem, das schlägt aufs Gemüt. Ferner die Biese, die die fühlbare Kälte, der Chilling Factor, spürbar erhöht.
Sie haben sich ja vor allem mit der sogenannten kleinen Eiszeit beschäftigt, die zwischen 1570 bis 1630 besonders hart gewütet hat. Dabei haben Sie in Ihren Texten geschrieben, die Menschen, insbesondere die Bauern, wurden jeweils ab Mitte April nervös. Das haben wir ja noch nicht erreicht. Aber Mitte April, da war warmes Wetter existenziell wichtig für die Landwirtschaft. Wie äußert sich diese Hoffnung in den Kulturwerken dieser Zeit?
Die Jahre 1570 bis 1630 waren der Höhepunkt der kleinen Eiszeit im Alpenraum und in mehreren Jahren fiel bis Anfang Juli Schnee bis in tiefe Lagen und dann schon wieder Mitte September. Ich kann mal sagen, dass diese Klimaveränderung, die rüttelte am traditionellen Gottesverständnis der Menschen. Beide Konfessionen gingen davon aus, schlechtes Wetter und die damit verbundenen Teuerungen und existenziellen Nöte, die seien durch sündhaftes Leben bedingt. Das haben beide Kirchen, beide Konfessionen erklärt. Und nach dieser Lehre müsste die Klimaverschlechterung durch vermehrte Sünden bedingt sein. Das konnten aber nicht alle Menschen glauben. Viele machten Hexen für das katastrophale Wetter und seine Folgen verantwortlich. Und in diesen Jahren wurden Hexen zu Tausenden verbrannt in Europa. Dann kann man sagen, es gab Kirchenlieder, die diese lange kalte Zeit beklagten. Namentlich auch von Paulus Gerhard, den man sonst kennt, dass er den Sommer verherrlicht, geh aus und suche Freud, ist ein berühmtes Lied. Aber er hat auch ein Lied geschaffen gegen anhaltende Nässe und Kälte. Das haben die Leute gesungen, um sich in diese Situationen zu trösten. Das waren Rituale, die den Menschen halfen, besser über diese schlimmen Zeiten hinwegzukommen.
Knapp 200 Jahre später ging das sogenannte Jahr ohne Sommer in die Klimageschichte ein. Frost und Kälte blieben dauerhaft da, ohne Pause. Interessant ist, dass Kreative in diesem Jahr 1816 besonders produktiv waren. Stille Nacht, Heilige Nacht wurde geschrieben oder der Typus des modernen Vampirs, der Frankenstein wurde erfunden. Wie erklären Sie sich diese kreative Produktivität bei diesem schlechten Wetter?
Bekannt ist, dass die Schriftstellerin Mary Shelley in diesem kalten und dauernd regnerischen Sommer, vor allem gab es wahrscheinlich kaum Temperaturen über 25 Grad, am Genfersee, genauer gesagt im Schloss Chillon, die Figur von Frankenstein erfand. Den entsprechenden Roman publizierte sie 1818. Das heißt, in einer Zeit ohne Fernsehapparat zogen sich die Menschen, sofern sie nicht in der Landwirtschaft arbeiten mussten. Die mussten raus und arbeiten, in ihre Häuser zurück und sie hatten Zeit zum Reflektieren. Und wenn natürlich die ganze Zeit ein mieses Wetter ist, entsteht trübe Laune und gewisse Leute setzen trübe Laune, gedrückte Laune künstlerisch um. Andererseits könnte man auch argumentieren, dass schönes und warmes Wetter beschwingt und die Kreativität beflügelt, denn in solchen Jahren fließt meistens auch reichlich süßer Wein. Der Wein war katastrophal, 1816, auch 1815, 14, 13 war er nahezu ungenießbar. Also auch von daher gesehen hat das die melancholische Stimmung verstärkt. Aber man dürfte das nicht generalisieren.
Christian Pfister, Experte für die Klimahistorie auf SRF 2 Kultur. Sprache ist Musik, ist Rhythmus. Und wenn man von einer Sprache in die andere überträgt, dann droht einiges verloren zu gehen. Auch deswegen ist literarisches Übersetzen eine Kunst. Er hat diese Kunst beherrscht, Karl Weißner, hat als einer der ersten deutschen Übersetzer den richtigen Ton getroffen, und zwar für die großen amerikanischen Beat-Literaten. Kantig, klar und kraftvoll. Der vergangenes Jahr gestorbene Übersetzer und Autor erfährt jetzt in Zürich eine Hommage, eine musikalisch-literarische, organisiert von Florian Fetsch. Der Beat-Literaturkenner hat Karl Weißner noch persönlich kennengelernt und Irin Grüter von diesem Charakterkopf erzählt.
Karl war eine Wucht von einem Mann. Noch mit 70 hätte man ihn, wenn er nicht guter Dinge mit einem gewesen wäre, sehr ungern in einer Seitengasse getroffen.
Er muss eine eindrückliche Erscheinung gewesen sein. Karl Weißner brannte für die Literatur, sagt Florian Fetsch, und in seiner kreativen Ungeduld konnte er sein Urteil gnadenlos sein. Dem österreichischen Rundfunk sagte er einmal:
Für mich war es immer so, dass Literatur, die mich nicht augenblicklich vom Hocker reißt, das entscheidet sich schon nach den ersten zwei Sätzen, die ist eigentlich meine Zeit nicht wert und die lese ich nur, wenn ich muss.
Vom Hocker gerissen haben ihn die großen Autoren der Beat Generation wie Allen Ginsberg und William S. Burroughs, die er übersetzt hat, aber auch Liedtexte von Frank Zappa, Bob Dylan und den Rolling Stones. Und das größte Verdienst von Karl Weißner: Er verhalf Charles Bukowski, dem großen Saufpoeten, zu einer breiten Wirkung im deutschen Sprachraum, als er in den USA noch kaum bekannt war.
Es ist so eine Zahl, die man da auch nennen kann. Es sind 4 Millionen Bücher in Karls Übersetzung, die nur von Bukowski über den Tresen gegangen. In einer Zeit, in der Bukowski auch in den USA eigentlich noch am Strampeln war. Und danach ist er wahrgenommen worden, gegen Ende dann schon auch, als Schreiber der Romane, die er spät noch herausgegeben hat.
Als Karl Weißner im Januar 2012 in Mannheim starb, mit 71 Jahren, schrieb er parallel an 3 weiteren Romanen. Auf Englisch, weil ihm das literarisch näher lag als das Deutsche, seine Muttersprache.
Das war ein unerhörter Arbeiter. Er hat über 100 Bücher ja übersetzt aus dem Amerikanischen, viele Sachen herausgegeben, im Untergrund aktiv gewesen. Und ich erinnere mich einmal an eine Fernsehdokumentation, ich glaube es war 10 vor 10, die sind bei ihm eingedrungen, in Mannheim. Und da hat er dann ein paar Antworten gegeben. Und am Schluss sagte er: Jetzt müssen Sie gehen, ich will arbeiten.
Seine Liebe zu den amerikanischen Underground-Literaten fand Karl Weißner über den Jazz. Als Nachkriegskind kam er in Karlsruhe, wo GIs stationiert waren, früh schon mit Bebop in Kontakt.
Ich glaube, dass die Musik eine Schlüsselrolle spielt. Der Jazz macht das insbesondere, wenn man daran denkt, dass er ja nach einer Charlie Parker-Nummer, Cluck the Way sitzt, denn nach dieser Bebop-Nummer hat Karl Weißner dieses erste Untergrundmagazin benannt, das er herausgegeben hat in den 60er Jahren. Klakto, kurz gesagt, oder eben auch Klakto WZ.
Karl Weißner studierte Anglistik, kam mit einem Stipendium nach New York und lernte im Kosmos der Lower East Side die Autoren kennen, die er später übersetzte. Er schrieb auch selbst in der neuen Cut-Up-Technik, einer experimentellen Form der Textmontage, mit schnellen Wechseln und harten Brüchen. Doch sein Brot verdiente er mit Übersetzen und er traf als erster im Deutschen den ureigenen Ton, die melodiöse, rhythmisierte Schludrigkeit der Beat-Literatur.
Eine Sprache, die ganz nah am gesprochenen Wort ist, und zwar auch an der Rhythmisierung dieses Wortes und auch an der Sprache, die von unten kommt. Man musste die Sprache der Junkies, der Prostituierten, der Intellektuellen, das musste man kennen und dafür eine deutsche Sprache gewissermaßen schaffen, ja, die so wirklich locker daherkommt und direkt ist.
So wie seine Übersetzung von Bobby Brown, dem Song von Frank Zappa, hier bei einem Jazzfestival gelesen von Karl Weißner selbst.
Hey da Leute, ich bin Bobby Brown. Das heißt, ich bin der niedlichste Boy am Ort. Meine Zähne glänzen, ich fahre in schnellen Schnitten. Ich sag allen Girls, sie dürfen meinen Heini küssen.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my Heini.
So klingt das dann im Original. Und dieses Zitat, das kann man sich merken. Gehen Sie, ich muss weiterarbeiten. Der Karl-Weißner-Abend findet morgen Abend in Zürich statt, im Helsinki-Club. Und einlesen kann man sich auch. Das aktuelle Magazin der Roten Fabrik ist Weißner gewidmet. Stell dir vor, es ist Wagner-Jahr und alle setzen sich hin. In Bayreuth ist das nicht nur so ein Spruch, denn seit ein paar Tagen schmückt sich das Wagner-Mekka mit einem neuen Wagner-Denkmal. Mitten in der Stadt sitzt der Operngrande in Bronze gegossen, flätzt sich lässig auf einer Parkbank. Das wird sicher das Fotomotiv des Jubeljahres, Kuscheln mit Richard. Ansonsten läuft auch alles rund im wonnig weihevollen Wagner-Taumel. Wem es des Weihrauchs ein bisschen gar zu viel ist, der kann sich in Bayreuth auf besagte Bank setzen und noch dazu ein neues Büchlein als Lektüre zücken. Wagner zum Vergnügen heißt es. Und Andreas Müller-Crepron findet, der Titel ist Programm.
Wagner als Komiker? Mein lieber Schwan, im Gegenteil. Sein Wille zum Gesamtkunstwerk lässt mich jedes Mal eine Höhe- und Sitzanstrengung befürchten. Die Befürchtung ist allerdings jeweils schlimmer als das, was ich dann beim Anhören seiner Opern tatsächlich erlebe. Der Musikdramatiker, meinetwegen Zukunftsmusiker Wagner, hat meinen Respekt. Aber dass ihn die leichte Muse freiwillig geküsst hätte, wird niemand behaupten wollen. Eher unfreiwillig, Wagala war er. Umso neugieriger macht mich das Reklambändchen mit dem Schwan mit Wagner-Kopf als Titelbild vorne drauf. Schlagen wir auf. Nach einem Vorwort und drei kleinen Reimereien kommt schon die erste positive Überraschung.
Richard erzählte mir, dass, als er ein Kind war, er sich Pappwolken machte und sie an Stühlen befestigte, Versuche anstellte, darauf zu schweben und sich schändlich ärgerte, wenn es nicht ging. So, fährt er fort, geht es mir noch heute. Ich bringe die Realität und die Idealität nicht zusammen.
Dieser Tagebucheintrag von Cosima zeigt einen Wagner fern vom aufgeblasenen Pathos seiner germanisch-mythologischen Fantasien. Selbstironie ist ihm nicht fremd, eine humorvolle Distanz zum eigenen Anspruch. Kurzum, schon bald ertappe ich mich beim Lachen, Grinsen, Schmunzeln. Aus den autobiografischen Schriften, aus den Tagebüchern von Cosima Wagner, aus Erinnerungen von Freunden und Spottgedichten, aus Feuilletons seiner Zeit entsteht, geschickt zusammengestellt, ein Wagner-Kaleidoskop der unterhaltsamen Sorte. Für Wagner-Kenner sicher viel Bekanntes. Man begegnet seinen Haustieren, dem Mops und dem Papagei, Pappo. Der soll den Meister jeweils mit einem Zitat aus dessen Oper Rienzi zum Essen gerufen haben. »Richard, Freiheit, Santo Spirito!« Wagner, der Revolutionär, kommt ebenso ins Bild wie Wagner, der Visionär. Es gibt einen Geheimbericht der Wiener Polizei, der ihm 1854 bescheinigt:
Der Glaube an seine Musik der Zukunft ist bedeutend im Sinken.
Nun, da hat sich ein kunstbeflissener Polizeispitzel doch einmal mehr gründlich getäuscht. Und dann gibt es Streiflichter auf Wagner, den Verschwender. Beeindruckend. Eine Zeitgenossin aus der Schweiz berichtet:
In Erregung ging er in der Stube auf und ab. Plötzlich vor mir stillestehend, sagte er: Ich bin anders organisiert, habe reizbare Nerven. Schönheit, Glanz und Liebe muss ich haben. Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche.
Schönheit und Glanz brauchte er auch um sich, wenn es um seine Kleidung ging. Wagners Briefe an eine Putzmacherin zeugen von textilen Ansprüchen, die schon ins Surreale gesteigert sind. Und herrlich surreal sind auch einige der Träume, die Cosima in ihrem Tagebuch berichtet. Aus einer Fülle von Material herausgepickt, arrangiert das Wagner-Brevier aus dem Reklamverlag ein unterhaltsames Mosaik aus Beobachtungen von Freund und Feind. Es entsteht ein menschlich allzu menschliches Bild des Meisters mit dem Samtbarett und seiner Zeit. Allerdings, ob sein Humor wirklich immer so menschenfreundlich war, ob der egozentrische Künstlerfürst und notorische Antisemit Wagner nicht auch boshafte Judenwitze im Repertoire hatte, Die Frage bleibt mir offen. Brauche ich also Wagner zum Vergnügen? Die Antwort ist ein entschiedenes Jein. Aber ich weiß schon, wem ich es weiterschenke.
Nachdem der Bund gerade die aktuelle Kriminalitätsstatistik veröffentlicht hat, schlagen nicht nur in den Boulevardmedien die Wellen hoch, die Rate ist gestiegen. Aber es geht eben nicht nur um Diebstähle oder um die Frage, inwieweit das ein Problem ist von, wie man so schön sagt, Menschen mit Migrationshintergrund. Bei all dem geht es nämlich auch um die Gewalt gegen Frauen. Unser Nachbar Frankreich erprobt gerade eine neue Methode, denn jedes Jahr sterben in Frankreich mehr als 100 Frauen durch die Hand ihres derzeitigen oder ehemaligen Partners. Um besonders gefährdete Frauen zu schützen, sollen bald landesweit Notfallhandys verteilt werden. Bettina Kaps hat eine betroffene Frau besucht, die in Paris lebt.
Sie stellt sich als Sarah vor. Ihren wahren Namen gibt sie nicht preis. Denn die junge Frau lebt mit der Angst, dass ihr ehemaliger Partner sie ausfindig machen könnte. Der Mann ist so gewalttätig, dass ihr die Justiz ein Notfallhandy zugesprochen hat. Eingriff genügt, schon hat sie das Telefon aus der Tasche gezogen. So sieht es aus, wie ein ganz normales Handy. Aber wenn ich dreimal auf die rote Auflegetaste drücke, löse ich den Notruf aus. Ziel ist, dass man nicht erst nach einer Nummer suchen oder viele Zahlen eintippen muss, wenn man in großer Gefahr ist. Das Handy verbindet die gefährdete Frau mit der Notrufzentrale einer Versicherung. Dort wacht rund um die Uhr ausgebildetes Personal, das auch die Notrufe von alten, kranken oder behinderten Menschen empfängt. Philippe Paris von der Versicherung Allianz Global Assistance erklärt das System. Sobald ein Anruf eingeht, tauchen auf unserem Bildschirm alle wichtigen Informationen über die Anruferin auf. Unsere Fachleute wissen also, wo sie wohnt, arbeitet und einkauft, wo die Kinder zur Schule gehen. Sie sprechen die Anruferin persönlich an. Guten Tag, Frau so und so, sind Sie in Gefahr? Wenn ja, alarmieren Sie sofort die Polizei. Statistisch betrachtet stirbt in Frankreich mindestens jeden dritten Tag eine Frau unter den Händen ihres Mannes oder ehemaligen Partners. Durch das Handy, sagt Philippe Paris, seien zumindest einige Morde verhindert worden. Da gab es ganz eindeutige Fälle. So hat uns eine Frau alarmiert, deren Mann mit einer Axt im Garten stand. Eine andere Frau rief uns an, als sie von ihrem Ex-Mann gewaltsam verschleppt wurde. Er hatte ein Messer im Ärmel versteckt. In all diesen Fällen konnte die Polizei rechtzeitig eingreifen. Das Notfallhandy für bedrohte Frauen wurde zuerst testweise im Département Seine-Saint-Denis eingeführt, nordöstlich von Paris. Dort gibt es ein sogenanntes Observatorium der Gewalt gegen Frauen, das intensiv nach Mitteln und Wegen sucht, um die Gewalt an Frauen einzudämmen. Die Leiterin Ernestine Ronet hat das Notfallhandy in Spanien entdeckt, wo es schon länger genutzt wird. Inzwischen, sagt Ronet, hat die Justiz in ihrem Departement bereits 92 Notfallhandys an bedrohte Frauen ausgehändigt. Das Telefon wird vom Staatsanwalt vergeben, wenn der Partner als gefährlich eingestuft wurde und er das Verbot hat, sich seiner Frau zu nähern. Aber bei dem Handy allein bleibt es nicht. Zugleich hilft der Verein SOS Frauen der bedrohten Frau, die Trennung von ihrem Partner komplett durchzuführen, eventuell umzuziehen, eine neue Arbeit zu finden. Indem die Frau das Mobilfon mit dem Notfallknopf in die Hand nimmt, nimmt sie auch ihr Leben wieder in die Hand. Ernestine Ronet betont, dass es sich bei dem System nicht nur um Technik und Logistik handelt. Das Notfallhandy verändere auch die Denkweisen. Justiz, Polizei, Sozialarbeiter, allen Beteiligten werde klar, in welcher Gefahr sich die verfolgte Frau befinde und dass es ihnen nur zusammen gelingen könne, das Risiko dauerhaft auszuräumen.
Ob das wirklich mit Hilfe von Notfallhandys funktioniert? In Paris wird das also derzeit getestet. Ist das auch für die Schweiz denkbar, so eine Maßnahme gegen häusliche Gewalt? Wir sprechen darüber noch mit Sylvie Dürre, die das Thema auf Bundesebene verantwortet. Wir blicken nach Frankreich. Dort sterben jährlich mehr als 100 Frauen an häuslicher Gewalt. Nun könnte man ja sagen, was geht uns das an? Aber wir leben eben auch nicht im gewaltfreien Garten Eden, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Und vielleicht wäre die Maßnahme, die gerade in Paris ausprobiert wird, auch für die Schweiz denkbar. In Paris nämlich werden zurzeit bedrohte Frauen versuchsweise mit einem Notfallhandy ausgestattet. Vielleicht haben Sie den Bericht dazu vorhin gehört. Und wir fragen jetzt, ob diese Maßnahme für die Schweiz ebenfalls geprüft wird. David Vogel hat sich darüber mit Sylvie Durrer unterhalten. Sie ist Direktorin bei der Eidgenössischen Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau und verantwortet auf Bundesebene das Thema häusliche Gewalt.
Frau Durrer, wir haben gerade im Beitrag vorher gehört, in Paris werden Handy-Nottelefone für häusliche Gewalt getestet. Ist das ein Thema in der Schweiz?
Heutzutage gibt es viele verschiedene Projekte und Maßnahmen auf der Bundes- und Kantonsebene, aber Notfallhandys gibt es in der Schweiz nicht oder noch nicht.
Und warum nicht?
Weil wir haben andere Maßnahmen für den Schutz von besonders gefährdeten Frauen und Männern. Zum Beispiel auf Bundesebene werden zurzeit gesetzliche Grundlagen für elektronische Fußfesseln zum besseren Schutz von Opfern erarbeitet. Aber Sie müssen wissen, dass die Sicherheit ist besonders ein Kantonalthema und die Kantonen müssen auch dieses Thema in Hand nehmen.
Gibt es denn Unterschiede zwischen den Kantonen? Der Kanton St. Gallen hat einen besonders guten Ruf, was den Kampf gegen häusliche Gewalt angeht.
Ja, Kanton St. Gallen war ein Pionier und es ist auch ein Vorteil in der Schweiz. Man kann auch Pilotprojekte in verschiedenen Kantonen haben und St. Gallen war sicher ein gutes Beispiel. Aber zum Beispiel, es gibt heutzutage einige Kantone, die daran Gefährlichkeitseinschätzungen und Bedrohungsmanagement einzurichten sind. Und wieder ist St. Gallen dabei, aber auch Zürich und Luzern. Oder wir können auch sehen, dass in Genf es schon ein Helpline häusliche Gewalt gibt. So, es gibt wirklich verschiedene Maßnahmen in der Schweiz. Die föderalistische Organisation ist manchmal ein Nachteil, aber es kann auch ein Vorteil sein, weil man kann verschiedene Organisationen prüfen.
Noch ganz kurz zum Vergleich. Also wir haben vorher das Beispiel Frankreich gehört. Dort sterben jährlich 100 Frauen wegen häuslicher Gewalt. Wie ist die Situation in der Schweiz?
Zuerst, häusliche Gewalt ist die häufigste Form der Gewalt gegen Frauen auf der Welt, in allen Ländern. In der Schweiz ist die häusliche Gewalt auch sehr häufig und kann auch fatal sein. Wir haben seit 2009 polizeiliche Kriminalstatistik und wir haben gerade die letzten Zahlen gehabt. 2012 wurden in der Schweiz 22 Personen getötet, 14 Frauen und 8 Männer. Und das ist ungefähr die Hälfte von allen Tötungsdelikten. So, es ist wirklich ein wichtiges Thema, ein schwieriges Thema und die Zahlen, die wir in der Schweiz haben, sind ungefähr ähnlich wie diejenigen, die in Frankreich sind. Wenn es weniger Tötungsdelikte in der Schweiz gibt, es ist nur, weil die Schweiz kleiner ist.
Sylvie Durrer von der Eidgenössischen Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau. Und übrigens unterhält der Bund auch eine Internetseite zum Thema. Da muss man sich auf admin.ch ein wenig durchklicken. Einfacher geht's mit dem Stichwort häusliche Gewalt. Das einfach in die Suchmaschine eingeben. Fotografie. Das ist die Kunst des Auges, des richtigen Blicks. Wenn sich aber ein Fotografiebuch mit dem Kopf befasst und sich vor allem ums Denken dreht, dann muss das was Besonderes sein. Der Buchtipp von Nicola Steiner.
Was haben Philosophie und Fotografie gemeinsam? Sie beschäftigen sich mit alltäglichen Dingen unseres Lebens. Die Philosophie abstrakt, zum Beispiel mit den Begriffen Freiheit, Liebe, Bewusstsein, Zeit. Die Fotografie ganz konkret, sie bildet ab, was wir sehen. Die Fotografie erschafft, wenn sie gut ist, etwas Neues. Dann verändert sie den Blick auf die Welt, indem sie den Betrachter ins Bild holt und mit ihm seine Erfahrungen, Sehnsüchte, Erwartungen. Man betritt über die Fotografie einen Raum der Imagination. Sie eröffnet neue Perspektiven auf die Dinge, macht überraschende Momente sichtbar, verstört, fesselt, verfremdet das Vertraute, zeigt das Unbekannte, lässt staunen. Und das Staunen wiederum kann Ausgangspunkt der Philosophie sein, sagte bereits Platon. Und damit sind wir beim Thema. Ein neues Buch aus dem Offizin Verlag heißt »Sehen, soweit das Denken reicht« und es bringt zeitgenössische Philosophinnen und Philosophen und Fotografien miteinander ins Gespräch. Autoren jeden Alters, Unbekannte, aber auch Bekannte wie Annemarie Pieper, Martin Seel, Hans Sahner. Viele unterschiedliche Autoren und viele unterschiedliche Fotografien. Gemeinsam ist allen der magische Moment, der entsteht, wenn man einen Text gelesen hat und feststellt, dass sich der Blick auf die ihm zur Seite gestellte Fotografie verändert hat. Eine Fotografie zeigt zum Beispiel ein Flugzeug, das gerade vorbeigeflogen ist und von dem man nur noch einen kleinen Teil sieht. Es zeigt den verpassten Moment. Der Text, der ihm zur Seite gestellt ist, erläutert wiederum den Moment des Kairos, also des günstigen Augenblicks, des richtigen Timings sozusagen. Und er beschreibt, wie schwer dieser zu fassen ist. Oft sind es Bilder ohne erkennbares Motiv, Bilder, die wie Meditationen wirken. Umso wichtiger werden dann die Texte. Es sind poetische oder persönliche, immer aber philosophische und anregende Texte. Fotografie ist eine Schule des Sehens und des Denkens, schreibt der Herausgeber Yves Bossert an einer Stelle. Dieses Buch versteht sich in diesem Sinne.
Und ist eine spannende Begegnung von Fotografie und Philosophie. Nochmal der Buchtitel Sehen, soweit das Denken reicht.
In den letzten Wochen standen die Bagger an der weltbekannten Eastside Gallery still. Nun geht der umstrittene Abriss doch weiter. Der Investor eines geplanten Hochhauses hat heute Morgen mit der umstrittenen Entfernung eines Teilstücks der Berliner Mauer begonnen, erklärt eine Polizeisprecherin in Berlin. Der Bauherr hatte die Bauarbeiten zunächst gestoppt, nachdem der Protest gegen den Teilabriss immer größer wurde. Die von internationalen Künstlern bemalte Eastside Gallery ist das längste noch erhaltene Stück Mauer. Haben die harten Sparprogramme in den Euro-Schuldenstaaten wie Griechenland oder Spanien einen Einfluss auf die Gesundheit? Gesundheitswissenschaftler schlagen Alarm. In der Fachzeitschrift The Lancet wurden heute gleich 7 Artikel veröffentlicht, wie sich die Sparprogramme auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken. Die Experten kommen unter anderem zum Schluss, dass Menschen, die mit Arbeitslosigkeit und sinkendem Einkommen zu kämpfen haben, selten zum Arzt gehen. Besonders in Griechenland seien wieder Krankheiten wie AIDS und Malaria ausgebrochen. Außerdem sei die Zahl der Selbstmorde in der EU seit Beginn der Finanzkrise gestiegen.
In vielen europäischen Städten versuchen jüdische Museen, die Traditionen des Judentums zu beleuchten. Das Jüdische Museum in Berlin geht nun einen neuen Weg und stiftet Verwirrung, David Vogel.
Und diese Verwirrung, die begeistert die Süddeutsche Zeitung. Die meisten jüdischen Museen, die machen es ja ganz traditionell. Da werden Ausstellungen konzipiert über eine berühmte jüdische Persönlichkeit, ein jüdisches Fest oder Bräuche. Kritisch könnte man dazu anmerken, dass dieses Ausstellungskonzept in Richtung Belehrung geht. Das Jüdische Museum in Berlin hat den Spieß nun umgedreht. Es sind nicht die Juden, die die Hauptrolle spielen, sondern Fragen über Juden. Ganz banale wie: Darf man überhaupt Jude sagen? Darf man über den Holocaust Witze machen? Und grenzen sich jüdische Institutionen mit diesen Sicherheitsmaßnahmen nicht selber aus? Die Fragen erfanden nicht die Ausstellungsmacher selber, sondern sie wurden von Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern gestellt, die ihre Gedanken im Gästebuch des Museums in den letzten 12 Jahren hinterlassen haben. Die Kuratoren haben dann die Fragen herausgefiltert und dann schweren Sätze wie »Die Juden sind an allem schuld« durch die Ausstellungsräume. Es ist ein Spiel mit Klischees und Vorurteilen und die würden direkt attackiert, meint dazu die Süddeutsche Zeitung, und das sei unerhört, frech und sensationell.
Wir blättern weiter in der Süddeutschen, wechseln aber das Land. Der Schweiz-Korrespondent der SZ, Wolfgang Keudel, hat nämlich ein Buch über die Schweiz geschrieben.
Und der Tagesanzeiger druckt heute einen Vorabdruck ab. Im veröffentlichten Kapitel besucht Keudel das Bundeshaus in Bern. Er geht auf die Besuchertribüne und hat als erstes Rückenschmerzen. Zitat: In einem Opernhaus wären hier die billigsten Plätze. Für Keutel sind im National- und Ständerat eher die Kulissen theatralisch und seltener die Darsteller. Im Gegenteil, je länger Keutel die Debatte verfolgt, desto mehr verringert sich seine Hochachtung. Niemand hört dem Redner zu, es gibt keinen Applaus, keine Buß, keine Zwischenrufe. Thema der besuchten und beschriebenen Debatte ist die Landwirtschaft, ein Dauerbrenner wie die Finanzwirtschaft und die Banken. Wolfgang Keudel ist sich sicher, zwischen der Milch und den Konten muss es einen Zusammenhang geben. Zitat: Wer diese Verbindung durchschaut, hat vermutlich die DNA der Schweiz geknackt.
Sekunden Wissen.
Und aufgewirbelt hat zumindest das Filmbusiness auch dieser Mann, Quentin Tarantino. Mit jedem Film wird sein ohnehin breites Grinsen noch breiter. Heute wird Quentin Tarantino 50 Jahre alt, eine Hommage an Hollywoods Kultregisseur von Michael Sennhauser.
»1994 revolutionierte Pulp Fiction die Art, wie Hollywood Geschichten zu erzählen pflegte. Der knapp 30-jährige Filmfreak und zeitweilige Videoladenverkäufer Quentin Tarantino erzählt eine ganze Reihe von grellen Gangstergrotesken, zeitlich und örtlich versetzt, überraschend, überaus blutig und mit irrwitzigen Dialogen, die verblüfften. Zum Beispiel der Austausch zweier Kleinkrimineller über Fast Food in den USA und in Europa.
And in Paris, you can buy beer at McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it the Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
Der Tarantino-Stil rief Nachahmer auf den Platz, aber keiner vermischte blutige Gewalt und alltägliche Dialoge gekonnter als der Meister selber. Zudem wurde seine Filmografie immer mehr zu einer einzigen Hommage an das fantasievolle und dreckige Unterhaltungskino der 70er Jahre. Mit seiner jüdischen Rachefantasie in Glorious Bastards griff er schließlich in die Weltgeschichte ein, und mit seinem jüngsten Film, dem Western Django Unchained, hat Quentin Tarantino endgültig einen Anspruch, der über die Unterhaltung hinausweist. Er habe eigenhändig den US-amerikanischen Dialog über die Sklaverei wieder in Gang gebracht, ein gesellschaftliches Tabu aufgebrochen, sagt er.
Yeah, I'm talking about, there is actually a dialogue going on about slavery right now that has not been happening at all. It's a subject people are afraid to talk about. And now because of this movie, people aren't afraid to talk about it. People are talking about it.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.